Das Eckstein. Es gab vier Personen, die zu jeder Zeit im Eckstein anzutreffen waren. Die erste war Thera, der die Taverne gehörte. Sie war selbst eine Söldnerin gewesen, bevor sie ihren einen Arm verloren hatte. »Verdammt, ich habe ihn nicht verloren«, sagte sie jedes Mal, wenn sie gefragt wurde, wie das passiert war. »Ein Grottenschrat hat ihn mir abgerissen und an einem Spieß gebraten, während ich zugesehen habe. Ich weiß auch genau, wo der Arm jetzt ist. Im Inneren seines verdammten Kadavers.« Sie war eine große, breite Frau, die ihre verbliebene Hand dazu einsetzte, die Taverne mit eiserner Faust zu regieren. Wenn sie nicht gerade das Küchenpersonal beschimpfte oder die Bedienung heruntermachte, verbrachte sie ihre Abende damit, Kämpfe zu unterbinden, oft indem sie drohte, sich daran zu beteiligen oder mit den älteren Söldnern Geschichten auszutauschen. Ihr Gemahl Edwig war ebenfalls ständig anwesend. Er war der Barde einer Truppe gewesen, die sich die Vorhut nannte, aber inzwischen hatte er sich zur Ruhe gesetzt. Jeden Abend stieg er auf die Bühne und erzählte von den Heldentaten seiner früheren Truppe und er schien jedes Lied und jede Geschichte über sie zu kennen. Ed war das Gegenteil seiner Frau, von eher schmächtigem Wuchs und so fröhlich wie ein Kind auf einem Ponyrücken. Er war mit Tams Mutter eng befreundet gewesen, und trotz Tuck Hashfords Regel, nach der seine Tochter weder ein Instrument spielen noch mit Musikern Umgang pflegen sollte, gab der alte Barde Tam nach der Arbeit oft Unterricht im Lautenspiel. Der nächste war Tiamax, der ebenfalls ein Mitglied der Vorhut gewesen war. Er war ein Arachnier, und das bedeutete, dass er 8 Augen, von denen aber 2 fehlten, deren Höhlen mit Augenklappen bedeckt waren, und 6 Hände hatte, mit denen er wunderbar Getränke mischen und einschenken konnte. Daher gab er einen ausgezeichneten Barmixer ab. Edwig zufolge musste er früher auch ein prächtiger Kämpfer gewesen sein. Und schließlich gehörte zum Inventar des Eckstein noch ihr Onkel Bran. In seiner Jugend war Brannigan ein berühmter Söldner gewesen, ein sagenhafter Trinker und ein berüchtigter Schurke. Doch jetzt, fast 10 Jahre nach dem allzu frühen Tod seiner Schwester und der darauffolgenden Auflösung seiner alten Truppe, war er, nun, er war immer noch ein Dieb, noch immer ein Trunkenbold und ein noch üblerer Schurke. Und inzwischen hatte er das Spielen zu der Liste seiner Laster hinzugefügt. Er und Tams Vater hatten im vergangenen Jahrzehnt nur wenig miteinander gesprochen. Der eine hatte in Lily Hashford eine Schwester verloren, der andere seine Frau, und die Trauer hatte sie auf sehr unterschiedliche Wege geführt.
»Tam!«
rief ihr Onkel, und zwar herab von der Galerie im 1. Stock, unmittelbar über der Theke.
»Sei ein liebes Mädchen und bring mir ein kleines Schlückchen da!«
Tam stellte die leeren Gefäße, die sie von den Tischen eingesammelt hatte, auf den fleckigen hölzernen Tresen. Heute Abend war in der Taverne mehr los als gewöhnlich. Söldner und solche, die sich in ihrem Glanz sonnen wollten, drängten sich auf den Bänken hinter ihr. In 3 Kaminen loderten Feuer, 2 Kämpfe wurden gerade ausgetragen, und ein hemdloser Barde schlug so wild auf eine Trommel ein, als ob sie ihm Geld schuldete.
»Onkel Bran braucht einen Whisky«, sagte sie zu Tiamax.
»Da, wirklich?«
Der Arachnier nahm die Becher und spülte sie mit 4 Händen aus, während er mit den beiden Verbliebenen einen hölzernen Krug öffnete und etwas Duftendes, Rosenfarbenes in ein langstieliges Glas goss.
»Was ist das?«
fragte die Frau, für die er das Getränk eingeschenkt hatte.
»Rosé.«
»Rosé?«
Sie roch daran.
»Scheint mir eher Katzenpisse zu sein.«
»Dann bestell doch beim nächsten Mal ein verdammtes Bier«, sagte Tiamax.
Die Beißwerkzeuge, die aus seinem weißen Stoppelkinn sprossen, zuckten vor Verärgerung. Eines von ihnen war in der Mitte abgebrochen, so dass das Geräusch, das sie verursachten, nur ein dumpfes Klicken statt des melodischen Kratzens war, das andere Wesen seiner Art hervorbrachten. Die Frau schnüffelte noch einmal und schlenderte davon, während der Arachnier mit einem Handtuch 3 Becher gleichzeitig abtrocknete.
»Ich frage mich, womit dein Onkel Bran für diesen Whisky bezahlen will.«
Sage ihm, er soll's auf meinen Deckel schreiben!«
ertönte Brands Stimme von der Galerie über ihnen. Sie schenkte Tiamax ein knappes Lächeln.
»Er sagt, du sollst es auf seinen Deckel schreiben.« »Ah ja, der unerschöpfliche Deckel des Brannigan Fay.«
Verzweifelt warf Tiamax alle 6 Arme gleichzeitig in die Höhe.
»Ich befürchte aber, dass er seinen Kredit bereits bis zum letzten ausgeschöpft hat.«
»Wer sagt das?«
wollte die körperlose Stimme ihres Onkels wissen.
»Terra sagt das.«
»Sag diesem Bastardbrüter, dass ich das mit Terra regeln werde«,
rief Bran.
»Außerdem habe ich hier oben gerade eine prächtige Glückssträhne.«
Tam seufzte.
»Ach, Onkel Bran sagt...« »Bastardbrüter?«
Die Beißwerkzeuge des Barmixers klickten erneut, und Tam bemerkte ein bösartiges Glitzern in seinen Facettenaugen.
»Noch ein Whisky«, rief er. »Er kommt sofort hoch.«
Er wählte einen Becher aus dem Regal hinter ihm und griff mit einem seiner segmentierten Arme nach einer Flasche auf dem obersten Bord. Sie war mit Ruß und dichten Spinnweben überzogen. Als Tiamax den Korken herauszog, löste er sich in seiner Hand auf.
»Was ist das denn?«
fragte Tam.
»Oh, das ist Whisky. Oder sowas Ähnliches wie Whisky. Wir haben 6 Kisten davon im Keller der Steinwälzerfestung gefunden, als die wilden Männer uns dort festgesetzt hatten.«
Wie jeder ehemalige Söldner, den Tam kannte, natürlich außer ihrem Vater, ließ sich Tiamax selten die Gelegenheit entgehen, eine Geschichte aus seiner abenteuerlichen Zeit zu erzählen.
»Wir haben versucht, es zu trinken«, sagte der Arachnier, »aber nicht einmal Matty konnte es in sich behalten. Und so haben wir es zu Bomben verarbeitet.«
Die Flüssigkeit tröpfelte wie Honig aus der Flaschenöffnung, aber sie sah aus und roch wie ungeklärtes Abwasser.
»Hier, sag deinem Onkel, der Becher geht aufs Haus. Ein Geschenk von diesem Bastardbrüter.«
Tam beäugte den Becher misstrauisch. »Kannst du mir versprechen, dass er davon nicht sterben wird?«
»Er wird mit ziemlicher Sicherheit nicht sterben.«
Der Barmixer legte sich eine dürre Hand auf die Brust.
»Ich schwöre es bei meinem Cephalothorax. Bei deinem Cephalo...«
Terra stürmte durch die Küchentür und schwang einen soßenfleckigen Holzlöffel, als wäre er eine blutige Keule.
»Ihr da!«
Sie streckte ihre behelfsmäßige Waffe 2 stämmigen Söldnern entgegen, die auf der Binsenmatte vor einem der Kamine miteinander rangen.
»Könnt ihr dieses verdammte Schild nicht lesen?«
Da ihr der 2. Arm fehlte, mit dem sie darauf hätte zeigen können, nahm Terra ihren Löffel, um damit die Aufmerksamkeit der beiden Männer auf das gravierte Holzschild über der Theke zu lenken, und ließ sich sogar noch dazu herab, ihnen vorzulesen, was darauf stand.
»Keine Kämpfe vor Mitternacht! Das hier ist ein ehrenwertes Haus und keine götterverdammte Ringergrube!«
Sie schritt auf die Kämpfer zu, und die Gäste wichen vor ihr zurück, wie vor einem Felsbrocken, der ins Tal donnert.
»Danke, Max.«
Tam nahm den Becher entgegen und lief hinter der Besitzerin der Taverne her. Sie nutzte die Schneise, die Terra geschlagen hatte, und durchquerte den halben Schankraum, bevor sie sich in die Menge stürzen musste. In der Zwischenzeit hatte Terra den einen Kämpfer zu einem Ball zusammengetreten und drosch mit dem Löffel auf den Hintern des anderen ein. Tam rutschte aus, fing sich wieder und bewegte sich seitwärts zur Treppe, die auf die Galerie führte. Dabei schnappte sie die Gespräche im Raum auf, wie ein Straßenkind, das auf dem Marktplatz die Kunden bestiehlt. Ein Trio von Händlern unterhielt sich über den frühen Frost, der den größten Teil von Kaskars Ernte vernichtet hatte. Sie waren reich geworden, indem sie Vorräte aus 5 Hof importiert hatten. Einer von ihnen scherzte, dafür sollten sie der Winterkönigin einen Tribut entrichten, was dem Nordmann zu seiner Rechten ein herzliches Lachen entlockte, während der Nameri links von ihm aufkeuchte und den Kreis des Sommerherrn auf seine Brust zeichnete. Viele unterhielten sich darüber, wer morgen in der Schlucht kämpfen würde und, was vielleicht noch wichtiger war, wogegen sie kämpfen würden. Sie hörte, dass die Fabel vorgeschlagen hatte, die örtlichen Viehtreiber sollten es entscheiden, und es lief das Gerücht um, dass sie etwas ganz Besonderes auf Lager hatten. Viele Gespräche drehten sich um die Horden der Ungeheuer, die sich nördlich von Felsmoor versammelt hatten. Man nannte sie die Winterhorde, und jeder, vom Kämpfer bis zum Bauern, hatte eine andere Vorstellung von ihren Absichten.